Heute bei CT Uplink zeigen wir euch, wie man Kreditkarten fälscht.
Na, lieber nicht.
Wie man Android auf den PC bekommt und wir sprechen über Kinderpornoverdacht. Bis gleich.
CT Uplink.
Hallo, herzlich willkommen in den Gewölben der CT. Mein Name ist Hannes Schirulla und das ist die CT 316. Ich bin wie immer nicht alleine, sondern hier mit
Jürgen Schmidt,
Oliver Dietrich
und Holger Bleich.
Ja, heute mal ein bisschen ernsthaftere Themen zum Anfang, nämlich wir werden erstmal über Kreditkartenbetrug sprechen und über die technischen Hintergründe. Da habt ihr eine spannende Story erlebt. Außerdem geht es nachher noch um Kinderpornoverdacht, fälschlichen Kinderpornoverdacht und zum Auflockern am Ende nochmal über Remix OS, also eine Android-Version, die auf dem PC läuft. Ja, fangen wir mit den Kreditkarten an. Jürgen, du bist jetzt stinkend reich, weil du Karten gefälscht hast, oder?
Nein. Also im Gegenteil, die Geschichte, da sind wir selber ein bisschen... ist es mir zwischendurch ziemlich heiß unter der Boden unter den Füßen geworden,
okay.
Weil wir feststellen mussten, dass Software zum Fälschen von Kreditkarten so einen ähnlichen Status hat wie Platten zum Drucken von Geld. Aha. Das heißt also, alleine schon der Besitz solcher Software ist strafbar. Dafür gehst du unter Umständen 5 Jahre in Knast.
Wow. Was es offensichtlich schwer macht, das zu recherchieren wahrscheinlich.
Richtig. Da mussten wir also einige Klimmzüge machen und insbesondere auch das Ausprobieren einer solchen Software ist strafbar. Also der Besitz, da könnte man noch drum rumkommen, beziehungsweise kann man, wenn man eben die Software vernichtet und Strafverfolgungsbehörden übergibt und also eben eindeutig keine Gewinnerzielungsabsicht hat oder sowas. Aber wenn du versuchst, mit dieser Software irgendwas zu machen, also zum Beispiel eine gefälschte Kreditkarte herzustellen, dann ist das irgendwie, hast den Point of No Return überschritten, dann hast du dich strafbar gemacht und dafür würdest du sogar bis zu 10 Jahre in den Knast gehen. Das heißt, das ganze Thema ist ein bisschen heikel und wir mussten natürlich ständig darauf achten, dass wir zu keinem Zeitpunkt irgendwelche Gesetze übertreten haben.
Also du scheinst dich jetzt mit den juristischen Details sehr gut auszukennen und es gibt ja auch einen Grund dazu. Also vielleicht erzählst du einfach die Geschichte nochmal, wie ihr da überhaupt rangekommen sind, wie ihr auf das Thema gekommen seid. Das ist ja ziemlich abenteuerlich gewesen.
Ja, da sind Kollegen von der Zeit an uns herangetreten, die Kontakt hatten zu einem Informanten aus der osteuropäischen Kaderszene. Also es war ein professioneller Kreditkartenbetrüger, der damit eine ganze Menge Geld gemacht hat, der aus der Szene aussteigen wollte und hinter sich die Brücken abbrechen. Mhm. Und deswegen angefangen hat, Geschichten zu erzählen.
Und der hat zu denen Kontakt aufgenommen, zu der Redaktion.
Genau, der hat also ist irgendwie bei der Zeit gelandet und die sind dann irgendwann zu uns gekommen, weil sie ein bisschen mehr technisches Know-how in diese Geschichte einbringen wollten. Weil der Typ hat eben unter anderem erzählt, dass er mit den Magnetstreifendaten von Kreditkarten, also die von diesem Streifen da ausgelesen werden, dass er die benutzen kann, um Chipkarten zu erstellen, die als Kreditkarte funktionieren. Das heißt, er nimmt irgendwie solche Rohlinge, wie sie frei im Internet verfügbar sind.
Okay, also das sind jetzt einfach so Blankokarten.
Das sind Blankokarten.
Mit einem Chip drin, ohne Magnetstreifen.
Ja, beziehungsweise es gibt die auch mit Magnetstreifen.
Ah, okay.
Das ist eine ohne.
Ja, genau. Also die ist einfach nur weiß hier.
Und die kann man dann auch bedrucken, dass er irgendwie wie ansatzweise wie Kreditkarte aussehen.
Aha. Und die kann ich einfach, da könnte ich jetzt auf eBay gehen und nach Rohlingen Kreditkarte suchen und finden?
Ja, die findest du. Also das sind Java Smart Cards, die heißen Jacob Cards. Wenn du danach suchst, findest du die und kannst die kaufen.
Ist der Vertrieb von den Karten legal?
Ja, ja? Das sind im Wesentlichen Smart Cards. Und
also die könnte ich jetzt auch als Schlüsselkarte oder was auch
damit
immer.
Damit kann man alles Mögliche machen. Also da gibt es auch eine standardisierte Schnittstelle, wie man mit diesen Dingern sprechen kann. Okay. Man benutzt dann irgendwie so ein Gerät wie hier diesen Omni-Key. Okay. Ich jetzt auch mal in die Kamera halte.
Ist einfach per USB, wird der an den PC angeschlossen?
Per USB an den PC.
Ja.
Und dann kann man mit dieser Karte sprechen und die lesen und auch beschreiben. Da gibt es auch eine definierte Schnittstelle, gibt es Open-Source-Software, mit der man also diese Karte programmieren kann. Ja, und was der halt erzählt hat, ist, dass er mit gestohlenen Magnetstreifendaten, die gibt es für ein paar Dollar pro Datensatz im Internet, also im Untergrund zu kaufen, kann er angeblich funktionierende Kreditkarten machen, die also über den Chip funktionieren, also mit Chip und PIN. Und damit ist er anscheinend in größerem Stil auf Einkaufstour gegangen. Aha. Er hat gesagt, er kann mit einer beliebigen PIN dann, also er gibt dann 0000 ein zum Beispiel oder 1234, kann dann im Laden mit dieser Kreditkarte zahlen, es wird über den Chip abgewickelt und ja, funktioniert.
Eigentlich sollen ja diese, also ihr hattest jetzt Magnetstreifen und Chip erwähnt, ne? Mhm. Mit diesem Gerät wird der Chip beschrieben?
Ja.
Okay, und darüber wird auch größtenteils mittlerweile bezahlt dann über den
Chip.
Genau, also,
in Deutschland gehen mittlerweile fast alle Transaktionen nur noch über den Chip.
Okay. Und also ihr habt ihn, glaube ich, Alex genannt in eurem Artikel.
Der, Alexander, ja.
Wusstet ihr überhaupt, wer das ist, oder ist der nur anonym an euch hereingetreten?
Also ich weiß den Namen nicht.
Ja, okay.
Ich habe ihn getroffen, habe mich mit ihm unterhalten ein bisschen.
Okay, aber du weißt im Prinzip nicht,
aber ich weiß nicht, wer er ist. Ja. Ich weiß auch nicht genau, wo er herkommt.
Ja. Aber seine Erzählungen waren dann so schlüssig, dass ihr ihm das auch abgenommen habt, dass er wohl mit drin war?
Das klang alles sehr plausibel und insbesondere die technischen Grundlagen von dem, was er gesagt hat, die haben wir dann natürlich ganz konkret recherchiert und haben also festgestellt, dass das tatsächlich alles Hand und Fuß hatte. Da haben wir uns nicht auf sein Wort verlassen und auf seine Geschichtchen, weil das klang zum Teil schon ziemlich vogelwild.
Mhm.
Aber da haben wir eben zum Beispiel mit Hilfe von erfahrenen Reverse-Engineeren haben wir die Software analysiert, mit der diese Chipkarten beschrieben werden und haben also herausgefunden, dass die in diese Software eine bestimmte App reinschießt, die hat den Namen MacGyver-App, wie der legendäre Bastler-Tüftler.
Mhm.
Und ja, die gibt sich dann zum Beispiel als Visa-App oder Mastercard-App aus.
Also die Originalkarten haben auch eine App drauf, bloß von dem Kreditkartenherausgeber.
Genau.
Okay.
Die haben da auch, man kann sich das vorstellen, diese Chips da drauf.
Ja.
Das ist so eine Art kleiner Computer.
Mhm.
Und der Vorteil ist eben, dass die von daher agieren können während einer Transaktion, während einer Bezahlaktion. Die können also für diese Transaktion individuelle Daten erzeugen und die kryptografisch gesichert an das Terminal, beziehungsweise wenn das Terminal online ist, dann auch an den Herausgeber der Karte schicken.
Mhm.
Der kann dann die Transaktion überprüfen, absegnen und freigeben. Und das Ganze geht eben, wie gesagt, kryptografisch gesichert.
Das klang bislang so der Prozess, als würde man eine CD brennen. Also man braucht die Software und auch diese speziellen Daten dann. Aber also da gibt es doch bestimmt Sicherheitsmechanismen, die man umgehen muss. Das klang jetzt sehr, sehr simpel alles. Ja.
Ja, das ist im Prinzip auch sehr, sehr simpel. Ja. Und es hat sich dann eben im Laufe der Zeit herausgestellt, dass was die gemacht haben mit dieser Software, ist keineswegs tatsächlich konkret EMV, das ist der Standard dahinter, zu knacken, sondern die haben Schlampereien ausgenutzt. Was ich dir gerade geschildert habe, dass also da kryptografisch gesicherte Informationen an die Bank geschickt werden, also an den Herausgeber der Karte, der die Informationen prüft, das ist der Idealfall.
Mhm.
Es gibt aber anscheinend eine ganze Reihe von Banken, denen ist das mit dem ganzen Kryptozeug zu viel oder zu teuer oder sagen sie, machen wir, wenn wir mal Zeit haben. Die prüfen diese ganzen kryptografischen Signaturen nicht. Bei denen kommen die Daten an, dass da irgendwie eine Transaktion ist.
Ja.
Die prüfen aber die Signatur nicht und also ob das tatsächlich valide kryptografische Daten sind, sondern die winken die einfach so durch.
Also damit einfach kein Arbeitsaufwand entsteht oder?
Also ich denke mal, nach dem, was wir so rausgefunden haben, sind das vor allem Banken aus so quasi EMV-Entwicklungsländern. Also USA, Japan, Indien, in denen bis jetzt fast alles über den Magnetstreifen lief. Und diese Banken wurden mehr oder weniger von den Kreditkartenfirmen gezwungen, auf EMV, auf diese Chipkartentransaktionen umzustellen.
Die haben davor haben die Magnetstreifen benutzt.
Genau. Ah. Und haben aber im Wesentlichen sich erstmal den Aufwand gespart, eben diese kryptografische Infrastruktur auf ihren Servern richtig zu implementieren, sondern machen erstmal so weiter, wie sie es von den Magnetstreifen gewohnt sind und denken sich halt, ja, mit unserer Fraud Protection, dieser Betrugserkennung, die es ja schon aus Magnetstreifenzeiten gibt, da fangen wir die wichtigen Sachen alle weg. Und
also diese
was sonst noch rauskommt, machen sie halt so eine Risikokalkulation.
Diese Absicherung, das wäre dann, wenn irgendwie über eine Karte jedes Mal dasselbe Produkt für ein Heidengeld gekauft würde, oder wie ist das?
Ja, oder eben gleichzeitig oder in sehr kurzem Abstand in der Ukraine und in Deutschland Abbuchungen
stattfinden. Also über irgendwelche Algorithmen.
Ja, genau, da wird irgendwie so eine Anomalieerkennung wird da drüber gejagt.
Und in dem Fall scheinen sie einfach gegenzurechnen, was sich mehr lohnt.
Richtig, im Wesentlichen ist das eine Kosten-Nutzen-Analyse. Ja. Und da hat offensichtlich die Gefahr vor Missbrauch nicht ausgereicht, dass sie tatsächlich dieses Verfahren sicher implementiert hätten, und die winken diese Transaktionen offensichtlich einfach so durch.
Also der wesentliche Teil des Geheimwissens ist zu wissen, welche Bank schlampt.
Richtig.
Mhm. Okay.
Das ist der wesentliche Teil, und natürlich, ja, so ein bisschen was, also steckt da schon auch drin in MacGyver. Also MacGyver muss sich ja gegenüber dem Terminal als gültige Karte ausweisen, also muss einmal irgendwie nachweisen, dass es eine Karte ist und so weiter. Da steckt schon einiges drin, aber nichts, was wirklich so Hightech wäre, dass die jetzt angefangen hätten, dass die geheime Schlüssel da irgendwie aus Banken rausgetragen hätten und in die Karten reinschießen würden, oder dass die tatsächlich Krypto geknackt hätten. Sondern das ist tatsächlich im Wesentlichen, du musst wissen, dass das die so und so Bank of India oder eine in Japan oder so, deren Daten funktionieren, dann besorgst du dir halt geklaute Kreditkartendaten von diesen Banken, und mit denen kannst du dann Kartenklone erzeugen, mit denen du einkaufen gehen kannst.
Das heißt, die nutzen also keine technische Schwachstelle aus in diesem Verfahren, sondern tatsächlich organisatorische Schwachstellen letztlich.
Organisatorisch, naja, also ich meine, es hat zurückgebliebene Technik, würde ich es mal nennen. Also es ist ja nicht so richtig Organisation, sondern die haben halt einfach diesen EMV-Standard und diese Prüfung, die da eigentlich vorgesehen ist, nicht richtig umgesetzt. Mhm. Und
das ist aber nicht so eine technische Sicherheitslücke, die sie ausnutzen.
Also nicht in dem Standard. Also technische Sicherheit, dieses Prüfen ist ja auch Technik, und das ist schon eine technische Sicherheitslücke in dem Sinn, aber das ist jetzt irgendwie auch, denke ich, letztlich Wortglauberei. Aber es ist nicht der Standard und die Kryptographie gebrochen, sondern die lassen eben eine Tür im Wesentlichen unverschlossen.
Aber nochmal jetzt für mich gefragt, als Sparkassenkunde, wenn ich jetzt bei der Postbank oder bei der Sparkasse bin, kann ich mir da einigermaßen sicher sein, dass die Standards auch komplett umgesetzt haben und dass das, was ihr hier gemacht habt, bei denen nicht funktioniert, also mit meiner Karte nicht funktioniert? Oder nur 99%ig?
Ist es denn überhaupt so, dass das Geld dann von realen Konten abgeht?
Ja. Die Transaktion, die wird von der Bank bewilligt und die wird dann im Zweifelsfall auch erstmal von dem Konto des Inhabers abgebucht. Ja. Der hat allerdings die Möglichkeit, also dagegen Einspruch einzulegen und das Geld sich zurückzuholen.
Normalerweise sind die Banken ja auch recht kulant.
Ja, insbesondere bei Kreditkarten ist ja auch die Haftungsfrage relativ eindeutig geregelt. Das heißt, da haftet der Inhaber der Karte nicht, sondern wenn du sagst, das war ich nicht, dann kriegst du das Geld in der Regel auch zurück.
Okay.
Um zu Holger zurückzukommen, also wir haben im Zuge von dieser Geschichte, eben weil wir selber nicht einfach hingehen konnten und diese Software ausprobieren, weil da hätten wir uns strafbar gemacht, mit dem IT-Dienstleister von einer großen Bank zusammengearbeitet, die dann tatsächlich diese Software ausprobiert hat. Und die haben eben festgestellt, dass bei ihnen, also auf ihrer eigenen Infrastruktur, mit eigenen Karten, eigenen Bezahlgeräten, eigene Bezahlinfrastruktur und so weiter, dass bei ihnen diese Transaktionen nicht durchgegangen sind, weil sie diese Checks eben implementiert haben. Mhm. Die haben eben diese kryptografischen Informationen geprüft, und deswegen konnten diese Karten, diese gefälschten Klonkarten, nicht funktionieren. Mhm. Und die haben mir versichert, hoch und heilig, dass sie sich eigentlich ziemlich sicher sind, dass alle anderen deutschen Banken das auch so machen. Mhm.
Okay.
Also man kann eigentlich schon davon ausgehen, und es gibt bis jetzt auch keine Hinweise, dass deutsche Banken betroffen wären. Im Gegenteil, ich habe schon Hinweise darauf entdeckt, dass in den Foren schon davon geredet wird, dass man deutsche Kreditkartendaten für solche Zwecke, für speziell diese Software nicht gebrauchen kann.
Ja, okay.
Also es gibt schon relativ starke Hinweise darauf, dass das mit dass die deutschen Banken das richtig machen und dass Besitzer deutscher Kreditkarten da nicht gefährdet sind. Okay. Aber das ganze Szenario funktioniert durchaus auch in Deutschland. Du musst dann halt irgendwie den Klon einer indischen oder amerikanischen Karte nehmen und kannst damit dann auch in einem deutschen Laden einkaufen gehen.
Mhm. Du hattest jetzt auch nochmal von der Software gesprochen, die ihr ja selbst nicht benutzen dürftet, so wie ich es verstanden habe. Aber ich fand es sehr interessant, wie die Software aussieht und wie die aufgebaut ist. Vielleicht können wir das mal zeigen. Das ist jetzt ein bisschen kleiner Screenshot. Äußerst komplex sieht die jetzt nicht aus. Erstmal.
Nee,
die Bedienoberfläche ist wirklich sehr simpel. Also für die Zuhörer ist es wirklich einfach nur ein Fenster mit 4 Buttons und noch eine Auswahlmöglichkeit. Dann kann man den Namen und die Track-Nummer, ist es die Karte?
Genau, das sind die Magnetstreifendaten.
Ah, ja,
also diese Track-2-Daten. Das also ist im Wesentlichen die Kartennummer, das Ablaufdatum der Karte und solche Daten.
Also die gibt man ein und dann
wählt man noch, ob es eine Visa, Master oder
American
Express Karte ist.
Und das war's dann.
Und dann klickt man auf Karte beschreiben und im Idealfall fängt die dann an, die Karte zu beschreiben. Okay. Noch was ganz Interessantes, was die Reverser auch rausgefunden haben. Die Software macht im Hintergrund noch was ganz anderes. Die nimmt nämlich dann auch nochmal Kontakt auf zu irgendwelchen anderen Servern im Hintergrund. Mhm. Und übermittelt denen die gerade geschriebenen Kreditkartendaten. Da haben sich also die ursprünglichen Autoren.
Das bekommt man aber nicht mit.
Nein. Diese Software wird ziemlich teuer im Untergrund verscherbelt. Die kostet 20.000 bis 40.000 Dollar.
Ach was.
Und es stammt wahrscheinlich von irgendwelchen Brasilianern. Mhm. Und wird also mittlerweile vor allem in Südamerika, aber auch in Europa vermehrt verkauft.
Dass die von Deutschland habt ihr aus der Analyse herausbekommen?
Hm?
Woher die stammt, habt ihr aus der Analyse herausbekommen?
Ja, das liegt eben zum Beispiel, man sieht es hier schon, dass Portugiesisch kommt an sehr vielen Stellen
Avida vor. Avida PDMAIs.
In der MacGyver-App, da stecken Zertifikate von einer portugiesischen Kreditkarte drin. Mhm. Portugiesischen sage ich schon, von einer brasilianischen Kreditkarte. Mhm. Das heißt, es ist schon ziemlich deutlich, dass das ziemlich sicher aus Brasilien kommt.
Okay.
Und ja, die haben sich da offensichtlich nochmal so einen Zweitverdienstweg eingebaut, dass also jeder, der ihre Software nutzt, also die Daten, die er da benutzt, auch gleich an sie weiterfunkt.
Aha.
Also so viel zur Ehre unter Gaunern.
Also man braucht diese zwei Bestände, man braucht die Software, aber auch Kreditkartendaten und dann führt man das Ganze zusammen.
Richtig, wobei die Kreditkartendaten, die sind irgendwie kein großes Ding mehr. Mhm. Da ist der Markt mittlerweile fast schon übersättigt. Das heißt, die kriegen die gar nicht mehr in den Mengen verkauft, wie sie anfallen mittlerweile.
Wo kommen die denn her?
Das sind letztes Jahr wurden bei einer großen US-Handelskette Target wurden über 40 Millionen davon abgegriffen. Mhm. Und da gibt es eben immer wieder Einbrüche
oder Datenlecks.
Genau, in größerem Stil, wo die also in riesigen Mengen abhanden kommen.
Nur mal so zur Einordnung, was zahlt man denn für einen Satz? So, Pi mal Daumen.
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wo die Daten herkommen, aber das geht bei wenigen Dollar pro Kartensatz los. Mhm. Und also amerikanische Kartendaten sind relativ günstig. Den höchsten Preis erzielen, glaube ich, japanische Karten.
Mhm.
Da zahlst du dann unter Umständen 20, 30 Dollar pro Datensatz.
Mhm. Okay, interessant, auch einfach mal eine Einsicht in eine Szene, die man sonst so nicht hat. Einfach sehr spannend. Also wenn man mal so ein bisschen an Geld kommen will, dann muss man erstmal 20.000 bis 40.000 auf den Tisch legen.
Nee, lass die Finger davon. Das ist irgendwie, da ist kein Spaß dabei.
Ja.
Und also das hat uns das BKA auch klar gemacht. Ganz
ihr
klar
musstet
gemacht,
auch sehr vorsichtig sein bei der Recherche, ne? Dass ihr euch nicht selbst da auf kriminelles Gebiet
eben begibt. Und wir haben da auch.
Ihr habt jetzt aber nicht mal mit so einer Karte irgendwie eine Probetransaktion gemacht oder so.
Nein, wir haben.
Genau das wäre es ja, glaube ich, was er meint am Anfang.
Wir haben zu gar keinem Zeitpunkt uns in irgendeiner Weise strafbar gemacht. Und wenn ich das gemacht hätte, wäre ich ein Idiot, das hier vor der Kamera zu sagen.
Ja, das käme noch dazu.
So viel zum Gehalt dieser Aussage. Jetzt weiß ich weniger als nichts.
Wir können auch gleich mit falschen Vermutungen weitermachen. Holger, du hast dich mit einem Fall von oder einem falschen Vorwurf von Kinderpornografieverbreitung beschäftigt.
Ja.
Was ist da genau passiert? Was war eure Geschichte?
Also an uns ist jemand rangetreten, dem eben genau das passiert ist, dem irgendwann mal eine Hausdurchsuchung ins Haus stand, seine Wohnung.
Also das war jemand, euer Kontakt war jemand, der, wo einfach irgendwann die Polizei vor der Haustür stand,
genau,
und wegen Kinderpornografie die Haustür.
Genau. Allerdings hat er sich an uns auch erst gewendet, als das Verfahren schon weitgehend durch war.
Okay.
Also wenn man sich in so einem Verfahren befindet, glaube ich, dann hat man ganz andere Sorgen, als sich definitiv jetzt irgendwie an die Medien zu wenden und das preiszugeben, weil es ist kein Spaß. Ne? Also wir wissen alle, dass der Besitz und die Verbreitung oder so, vielleicht sogar die Produktion von kinderpornografischem Material ist eines der härtesten Verbrechen, die es gibt.
Und ja.
Das ist eben einfach so. Und da ist man dann eben auch stigmatisiert oder kann sehr leicht stigmatisiert sein, wenn so eine Hausdurchsuchung ansteht, wenn die durchgeführt wird und das kriegt jemand mit. Ne? In dem Fall war es ja sogar so, dass die Behörden sich zuvor noch an den Arbeitgeber gewendet haben und ihm schon gesagt haben, wir suchen bei dem gleich zu Hause und später kommen wir noch zu euch, haltet euch schon mal bereit. Was ich sehr, sehr krass fand und auch sehr unsensibel von den Behörden.
Okay.
Also es war so, dass der bis zum Zeitpunkt der Durchsuchung überhaupt nicht gewusst hat, dass gegen ihn ermittelt wird und wie sich dann hinterher eben rausgestellt hat.
Was ja sonst bei einer Hausdurchsuchung natürlich auch sinnvoll ist, dass der Tatverdächtige es nicht weiß.
Das ist völlig klar, natürlich darf er das vorher nicht wissen, aber also um das klarzustellen, es gibt für ermittelnde Strafverfolgungsbehörden, insbesondere für Staatsanwaltschaften, die in dem Fall ja auch mehrere involviert waren, dummerweise, gilt der Amtsermittlungsgrundsatz. Das heißt, die dürfen nicht nur ermitteln, was irgendwie zur Bestätigung ihres Verdachtes dient, sondern die müssen auch gucken, ist der Verdacht stichhaltig und gibt es vielleicht auch entlastendes Material oder entlastende Tatbestände, die wir auch berücksichtigen müssen, bevor wir zum Beispiel so einen Hausdurchsuchungsbeschluss beantragen. Und das ist eben das, was wir in dem konkreten Fall gesehen haben, da ist das nicht passiert.
Okay, vielleicht kannst du noch ins Detail gehen, was da passiert ist eigentlich.
Also das Ganze hat irgendwie mehr als ein Jahr bevor der eigentlichen Durchsuchung angefangen. Da wurde jemand erwischt, wie er kinderpornografisches Material via ICQ getauscht hat und der hat das auch sofort zugegeben. Das war in Braunschweig. Der wurde dann verhört. Also wir haben die komplette Ermittlungsakte vorliegen. Ich habe auch das komplette Verhör mehrfach gelesen. Das ist in der Akte auch namentlich erwähnt. Und der hat dann eben irgendwann gesagt im Laufe des Verhörs, ja, ich bin ja aber nicht der Einzige. Die ganzen Leute, mit denen ich getauscht habe, die finden sie alle noch in den Chatprotokollen auf dem Rechner.
Und dann da wird die Polizei dann hellhörig.
Genau, und dann haben sich die Behörden, hat sich der Polizist dann hingesetzt, Braunschweiger Polizeiinspektion, und hat dann angefangen, sich die ganzen Kontakte anzugucken und hat versucht rauszukriegen, wer dahinter steckt. Aber das hat er nicht sehr gründlich gemacht. Er hat dann einfach, damals war AOL Besitzer von ICQ, inzwischen sind sie es nicht mehr, aber und damit Telefonica, denen wiederum AOL gehört hat. Und deswegen hat er bei Telefonica angefragt, bei diesem großen spanischen Konzern, wer steckt denn hinter der und der ICQ-Nummer, mit der er getauscht hat? So, und dann sind eben viele, viele Daten rübergewandert. In dem konkreten Fall war es aber eben einfach nur ein Screenname, also ein Nickname von ICQ und eine E-Mail-Adresse, die da hinterlegt war.
Die man ja beide frei wählen kann.
Ja, inzwischen ist es bei ICQ nicht mehr so. Damals war es so, dass man bei ICQ ohne einen Challenge Response, also ohne dass da nochmal nachgefragt wird, einfach, wenn man einen Account hat, die eine beliebige E-Mail-Adresse eintragen konnte.
Okay.
Das müssen meiner Ansicht nach Behörden, bevor sie so einen Verdacht konstruieren, aber checken und auch wissen, dass man den E-Mail-Namen, dass man die hinterlegte E-Mail-Adresse frei wählen kann. Hat er nicht getan. Das finde ich schon mal fatal. Dann im zweiten Schritt, wie ermittelt man dann, wer hinter dieser E-Mail-Adresse steckt? Das Einzige, was er gemacht hat, ist die Top-Level-Domain oder die Second-Level-Domain genommen. Wir nennen sie jetzt mal, das ist ein erfundener Name, hummingberg.net. Ne? Er hat gesehen, dass und hinter www.hommingberg.net ein Stadtinfoportal für die Stadt Hommingberg privat betrieben steht. Und hat dann einfach eine Who-Is-Up-Frage gemacht, wem gehört die Domain?
Okay, also das war eine Newsseite oder irgendwas?
Genau, wem gehört die Domain?
Ja.
Und das war dann der Täter.
Okay.
Deiner Ansicht nach.
Und die, also das, was darauf dann folgte, war dann schon die Hausdurchsuchung eigentlich?
Ja, noch nicht direkt. Also in dem Moment war halt derjenige, der dieses Stadtportal betrieben hat, im Visier. Ne? Ja. Und dann haben sie angefangen, ihn zu durchleuchten. Also es läuft dann so ab, dass sie dann halt bei allen möglichen Behörden, beim Einwohnermeldeamt und anderen Behörden und auch eine Polizei Rundfrage machen, was liegt gegen den bis jetzt vor, wie verhält er sich und so. Und da haben sie sich ein Bild von dem gemacht, nur über Behördenangaben, ohne ihn selber mal irgendwie an sich anzugucken oder so. Und dann lief die ganze Maschinerie ab. Dann haben die irgendwann gesagt, gut, da liegt ein konkreter Anfangsverdacht vor, dann geben wir das ab an die Schwerpunktstaatsanwaltschaft in Hannover. Hier gibt es eine Schwerpunktstaatsanwaltschaft, die sich nur mit derlei Delikten beschäftigt, die zum Beispiel auch den Fall Edati behandelt hat. Ja, und da lag es dann eine Weile. Niemand hat mehr drauf geguckt und irgendwann hat der Staatsanwalt einfach, ist die Akte wohl nach oben gerutscht und hat gesagt, oh, da scheint ja ein schwerwiegender Fall vorzuliegen, scheinen 608 Bilder getauscht worden zu sein via ICQ mit dem und dem Screenname. Da machen wir doch mal eine Hausdurchsuchung und hat einen Durchsuchungsbeschluss beantragt beim Amtsgericht Hannover und dem wurde stattgegeben, ohne das den Fall sich nochmal anzugucken. Dann haben sie festgestellt, oh, der lebt ja gar nicht mehr da in Hommingberg, sondern der ist ja nach Berlin gezogen. Dann haben sie das, wahrscheinlich auch, weil sie es loswerden wollten, das war sehr da nach außen der Akte, haben sie das ganz schnell an die Staatsanwaltschaft Berlin geschickt. Die haben inzwischen ist aus dem Verdacht Realität geworden. Das ist ganz interessant bei dem Aktenübertrag. Das geht so schnell. Die spielen einfach stille Post. Da stand am Anfang noch, soll getauscht haben.
Ja.
Beim Übertrag nach Berlin, also in der Berliner Akte steht dann aber schon, steht fest, er hat getauscht.
Oh.
Also die Person, die hinter dem Domainnamen steht, also einfach über eine Whois-Abfrage ermittelt hat, hat kinderpornografisches Material besessen und getauscht.
Ja.
Und getauscht hast, weiterverbreitet, das ist nochmal härter als nur der Besitz. Ne? Mhm. Und das rechtfertigt natürlich eine Durchsuchung. Denn deswegen hat das Landeskriminalamt dort nochmal kurz drüber geguckt und dann wurde gesagt, wir vollstrecken innerhalb von 2 Monaten.
So. Und wie ist der Fall dann weitergelaufen?
Ja, dann
kam es ja wahrscheinlich
zu Fahne. Sind 3 Beamte zu dem morgens um 6 in die Wohnung gegangen und haben ihm mit dem Durchsuchungsbefehl aus Hannover gewedelt und haben gesagt, hier, Verdacht auf kinderpornografischen Tausch und haben angefangen, haben Umzugskisten mitgebracht, haben angefangen, die ganze IT da auszuräumen.
Also Rechner,
und er hat gleich gesagt, er weiß überhaupt nicht, was los ist und hat dann einfach darum gebeten zu erfahren, wie sie denn überhaupt auf ihn gekommen sind. Und dann haben die halt haben ihm das kurz geschildert, wie die Kollegen aus Braunschweig darauf gekommen sind, hat er gesagt, ja, ist doch Quatsch. Also ich betreibe meinen E-Mail-Server selber für die Domain und Sie können hier, der steht hier und Sie können gerne drauf gucken, ob ich in den letzten paar Jahren diese Adresse da angelegt habe. Habe ich nämlich nicht, weil der E-Mail-Adresse-Server ist nur für meine Familie da und für 2-3 Mitarbeiter, die an dem Portal mitarbeiten. So. Und dann haben sie drauf geguckt, haben gesehen, so eine Mail-Adresse ist nicht eingerichtet da und die gab es auch nie. Sprich, der ganze Verdacht ist in sich zusammengefallen. Dann haben sie.
War das dann schon alles vor Gericht?
Nee. Das ging nie vor Gericht.
Ach so.
Das sind ja alles Vorermittlungen.
Ach so.
An dem Tag hat er das erste Mal tatsächlich davon erfahren. Ja. Und dann haben sie einen Forensiker einbestellt. Der hat sich dann 5 Minuten lang den Server angeguckt und hat gesagt, nee, also das ist alles Quatsch, auch was die da gesagt haben in Braunschweig, das ist Quatsch. Also nur über eine Whois-Abfrage irgendwie definitiv zu sagen, der hätte getauscht. Und jedermann weiß doch, dass man via ICQ E-Mail-Adressen, Fantasieadressen da eintragen kann. Da hat einfach jemand die Adresse, die Domain missbraucht.
Das ist nichts anderes, also viel Aufwand davor, der dann sehr schnell ausgeräumt wurde wieder.
Genau, dann haben sie bei der Staatsanwaltschaft angerufen und die haben dann gesagt, ja gut, dann pack die Kisten wieder aus und haben ihm die Sachen wieder dagelassen.
Okay.
Aber der Typ hat sich natürlich erstmal eine Woche lang krank schreiben lassen müssen. Der war psychisch natürlich am Ende, ist ja klar. Und das Schlimme ist dann lag die Akte nochmal 4 Monate da, ohne dass irgendjemand nochmal was gemacht hat, bevor dann schließlich der Einstellungsbescheid kam. Woher durfte er auch nicht mal Akteneinsicht nehmen? Es wurde seinem Anwalt verwehrt.
Okay.
Aber ich hätte das irgendwie schon in dem allerersten Schritt erwartet. Also als dieser ursprüngliche Kipo-Verteiler gesagt hat, in meinen Chatprotokollen, da findet ihr die Namen von anderen Tauschpartnern. Da hätte ich schon erwartet, dass ein Forensiker irgendwie sich auch das anschaut und nicht irgendein Dorfpolizist
bei so einem schweren Verdacht
den Rechner zu Herzen nimmt und dann irgendwie mit seinem Halbwissen anfängt, mit Whois da Sachen nachzufragen.
Genau.
Also da hätte ich eigentlich bis irgendwie mehr Professionalität erwartet.
Das hätte ich auch erwartet, ja. Es war natürlich auch jetzt irgendwie keine Cybercrime-Abteilung da in Braunschweig, sondern das war einfach nur ein Polizist, der ein bisschen rumermittelt hat. Mhm. Aber was man halt natürlich dann von der Schwerpunktstaatsanwaltschaft spätestens erwarten kann, die genau auf solche Sachen spezialisiert ist und die auch weiß, wie sensibel man so ein Thema handhaben muss oder zumindest sollte, ne? Dass die dann nicht mal hingehen, weil da steht ja alles in der Akte drin, auch was er ermittelt hat, sich das nochmal anzugucken und zu sehen, also das ist aber schon sehr, sehr dünn. Darauf einen Durchsuchungsbefehl zu fußen, Aber ich habe dann hinterher bei der Staatsanwaltschaft Hannover nachgefragt. Die haben gesagt, sie können sich sicher sein. In dem konkreten Fall können wir natürlich nicht sagen, weil die Akte, wir haben die Akte nach Berlin abgegeben. Das wird von Berlin bearbeitet und deswegen, wir haben die auch gar nicht mehr hier. Wir können dazu nichts sagen, aber sie können sich sicher sein, dass wir solche Fälle mit höchster Sensibilität anfassen. Aber in der Akte ist halt genau, das, aus der Akte geht genau das Gegenteil hervor. Ja. Und das müssen sie sich wirklich vorwerfen lassen. Also die spielen da wirklich mit Menschen. Ne? Also das
gerade vor, wenn da morgens um 6 irgendwie Einsatzkommando vor der Tür steht und anfängt, meine IT irgendwie auszuräumen und dann noch anfängt, irgendwas von Kinderpornografie zu erzählen. Also,
und ich habe es schon befürchtet, also in Reaktion auf den Artikel kam jetzt schon der erste, der sich auch gemeldet hat, der gesagt hat, ihm ist was ganz Ähnliches passiert. Okay. Weil die natürlich werden die Behörden immer sagen, na, das ist ein Einzelfall, das ist extrem dumm gelaufen, es ist kein Einzelfall. Das passiert immer wieder und das ist eigentlich Schlimme.
Also da gibt es einfach Probleme offensichtlich am Workflow und eventuell auch an der Expertise der Zuständigen. Ne?
Ja, aber ich finde auch in der, das ist einfach, teilweise gehen die Fälle mit mangelnder Sensibilität, mangelndem Verantwortungsbewusstsein an, meiner Ansicht nach. Also bevor man so einen Verdacht wirklich öffentlich ausspricht und nichts anderes ist es ja dann, wenn sie durchsuchen, dann sollte man sich schon ein bisschen sicherer sein, als es in dem Fall war.
Wie ist das denn am Ende für denjenigen ausgegangen? Also hat der noch irgendwelche persönlichen Konsequenzen erfahren? Daran sind ja auch schon Familien kaputt gegangen an solchen Fällen.
Ne? Es gab sogar deshalb, in England ist es zumindest dokumentiert, aus solchen Gründen gab es sogar unschuldig ins Visier von Ermittlern wegen Kinderpornotausch geraten, gab es auch schon Selbstmorde, muss man ganz klar sagen. Also es ist nicht nur einmal, sondern öfter. Das sind Leute, die keinen Ausweg mehr
haben. Wie ist das in dem Fall dann ausgegangen?
Er hat einen Einstellungsbescheid bekommen und ist jetzt wieder öffentlich rehabilitiert, ne? Aber ob jetzt irgendwo bei seinem Arbeitgeber oder sonst irgendwo irgendwas hängen geblieben ist, das weiß er natürlich auch nicht definitiv.
Aber er arbeitet noch da und an sich ist erstmal alles beim Alten.
Er arbeitet noch da, wenigstens das.
Okay, gut. Ja, tragische Geschichte. Auch nicht leicht wieder rauszukommen. Aber du ich glaube, das darf ich sagen, du hattest auch schon mal Rückmeldung, du hattest Kontakt mit der Polizei mal. Die würden Teile von deinem Artikel auch gerne zur Fortbildung benutzen.
Ja, das fand ich eine ganz positive Geschichte, dass sich eine größere Polizeibehörde gemeldet hat und gesagt hat, fanden wir gut, dass sie auch sowas mal publik machen und wir würden das ganz gerne an die Kollegen weiterleiten, um sie für das Thema noch ein bisschen weiter zu sensibilisieren, ob sie das dürfen.
Ah ja.
Das fand ich gut.
Also die Aufmerksamkeit hast du zumindest einen Teil gewonnen schon.
Ja.
Ja. Schaut da. Deswegen dürfte nicht mit Journalisten reden.
Ja gut, ja. Ja, hoffen wir mal, dass das alles gut ausgegangen ist dann für denjenigen auch und das ist vielleicht doch seltener
Vorfall. Ich fand das von ihm sehr mutig, dass er sich an uns gewendet hat und auch, dass er so gut mit uns die Sache so geschildert hat und uns auch wirklich gut unterstützt hat bei der auch bei der Akteneinsicht. Das ist ja auch nicht so einfach für uns, da Akteneinsicht zu kriegen.
Es ist halt ein äußerst sensibles Thema einfach von beiden Seiten, ne?
Ja.
Gut, kommen wir noch am Ende zu einem Gute-Laune-Thema, zu irgendwas Schönen, zum Basteln, zu was klassisch-Technischen. Oliver, du hattest nämlich auf den PC hast du ein Android gespielt, das sogenannte Remix OS.
Genau.
Was hat es damit auf sich?
Remix OS ist eine Android-Version, die ein bisschen verändert angepasst wurde, dass sie sich auf PCs vernünftig benutzen lässt. Mhm. Man muss, um mal ein bisschen weiter auszuholen, viele Leute, die ein Tablet haben oder ein Smartphone haben, haben so das Gefühl, ach, eigentlich kann man mit so einem Android-Gerät doch alles machen.
Ja.
Ich kann damit meine E-Mail lesen, ich kann damit im Internet surfen, ich kann damit Filme gucken, ein bisschen Fotos bearbeiten, eigentlich geht da doch alles mit.
Ja.
Wozu brauche ich eigentlich überhaupt noch einen großen PC? Mhm. Du warst das doch, ne?
Ja, genau. Ich habe mal versucht.
Ein Jahr oder zwei ausprobiert.
Genau, ich hatte mein Handy an den Bildschirm angeschlossen und Tastatur und Maus und so angeschlossen mit mäßigen Ergebnissen. Es war zwar ganz witzig irgendwie, aber zum Arbeiten oder für ernsthafte Aufgaben lohnt es sich nicht, weil es einfach die Bedienung von Android ist halt auf Touch ausgelegt. Ne?
Genau.
Also allein schon daran scheitert es und dann auch an sich anderen Problemen.
Und genau das haben die Remix OS-Leute anders gemacht.
Wir können das ja parallel auch schon mal zeigen.
Genau. Die haben dem Android einen Desktop verpasst, ähnlich wie ein Windows-Desktop oder ein Linux-Desktop, ein macOS-Desktop, wie man das halt kennt. Ne? Man hat unten so eine kleine Taskleiste.
Genau. Also für die Zuhörer, genau, Taskleiste, Verknüpfung, Desktop und viel Platz, wo man vielleicht auch noch was ablegen kann.
Genau, unten gibt es so ein Startmenü, wo man die installierten Apps drin findet.
Ja.
Und man kann fast alle Apps damit nutzen.
Okay, alle Android-Apps.
Ich habe sehr viele Android-Apps ausprobiert und fast alle haben funktioniert.
Also ich sehe hier auch den Play Store, der ist auch drauf?
Nein, der Play Store ist regulär nicht drauf.
Okay.
Das ist der große Pferdefuß an der Sache. In der Version, die man runterladen kann von dem Hersteller, ist der Play Store nicht dabei. Das der Hersteller produziert auch Fertiggeräte, solche Mini-PCs, wo das Remix OS vorinstalliert ist drauf. Da ist der Play Store drin. Mhm. Aber in der Version, die es zum freien Download gibt, die man auf jedem PC installieren kann, ist er nicht drin.
Das ist ja wie bei anderen Custom-ROMs, das wird ja von Google einfach nicht erlaubt.
Genau.
Ja. Okay.
Das ist bei diesem Gerät ein besonderes Problem, weil es keine Google-Apps dafür gibt, die man einfach irgendwie drauf flashen könnte. Mhm. Das ist durchaus ein erheblicher Nachteil. Merkt man auch erst in der Benutzung. Wenn man so ein Android-Gerät ohne Play Store hat, da fehlt eine ganze Menge.
Ja.
Es fängt schon damit an, dass außer dem Play Store auch die Google-Dienste fehlen. Mhm. Das heißt, die allermeisten Google-Apps funktionieren nicht.
Mhm.
Kein Google Mail, keine Notizen, selbst der Browser, selbst der Chrome-Browser mault, wenn ihm die Google-Dienste fehlen. Der funktioniert zwar, aber der meckert es auch an. Mhm. Und die allermeisten Google-Apps funktionieren nicht, ohne Google-Account oder ohne die Google-Dienste zumindest unten drunter.
Mhm. Also da muss man noch ein bisschen basteln?
Da muss man basteln. Und das andere Problem ist natürlich, wo kriegt man Apps her?
Ja.
Von Haus aus ist da praktisch nichts dabei.
Mhm.
Es gibt alternative App-Stores für Android. Zum Beispiel gibt es das F-Droid. Das ist so ein Play, so ein App-Store mit vielen Open-Source-Anwendungen. Firefox ist da drin zum Beispiel.
Mhm.
Alles Mögliche. Es gibt von Amazon einen eigenen App-Store, den man darauf installieren kann, über den man relativ viele Android-Apps findet. Aber das Angebot und vor allem auch den Komfort, wie ihn der Play Store bietet, kriegt man damit nicht drauf.
Mhm.
Also man hat ein Android ohne Google. Manche Leute wollen das ja ganz explizit.
Ja. Aber so zum Rumspielen und mal ausprobieren, ist es schwierig. Ja.
Ja.
Hm. Okay, aber man bekommt es dann über Umwege, bekommt man
es dann auch, gibt ja. Anleitungen, wie man es reinfummelt, was ein bisschen problematisch daran ist, man muss dazu eine APK-Datei, APK-Dateien ist das Format, in dem Android-Apps ausgeliefert werden, eine APK-Datei installieren, die man von irgendwo aus dem Internet herunterlädt. Und der muss man dann seinen Google-Account anvertrauen.
Ja.
Weil da die Google-Dienste drinstecken. Klingt
gefährlich.
Das klingt gefährlich, ja. Also da, ich meine, hinter so einem Google-Account können ja auch Kreditkartendaten hinterlegt sein.
Ja. Die sind ja jetzt sowieso futsch, aber.
Nicht unbedingt. Da ist unter Umständen hängt da das E-Mail-Konto dran. Also da hängt
klar,
eine ganze Menge dran. Das will man nicht unbedingt hergeben, einfach so.
Also diesem Betriebssystem von irgendwelchen Chinesen, denen hättest du deinen Google-Account lieber anvertraut, oder?
hätte ich auch drüber nachgedacht, ja. Wobei diese Firma durchaus einen recht seriösen Eindruck macht.
Das ist eine richtige Firma.
Das ist eine richtige Firma, die verkaufen auch Hardware-Produkte, die sie auch ganz regulär in Deutschland verkaufen.
Also es ist nicht so wie viele andere Custom-ROMs oder so irgendwie so ein Bastelprojekt, wo überall die Leute sitzen, sondern es ist wirklich eine kommerziell orientierte Firma.
Das ist eine Firma, die von drei ehemaligen Google-Mitarbeitern gegründet wurde.
Mhm.
Die sitzen in Shanghai sitzen sie.
Mhm.
In China, die nennt sich Yide. Die stellen auch Hardware her. Die produzieren ein Android-Tablet, so ein 12-Zoll-Tablet, wo auch dieses Remix-OS drauf ist, man also auch diesen Fensterbetrieb. Das ist ja der wesentliche Unterschied zu dem regulären Android.
Genau, also darauf wollte ich auch nochmal zu sprechen kommen. Die Bedienoberfläche, das war eins meiner Probleme damals, dass es eigentlich kein Multitasking in Android gibt, in dem klassischen Sinne. Und jetzt sehen wir hier aber, es gibt einfach klassische Fenster, die man offensichtlich auch überlappen kann, verkleinern, vergrößern kann bei Remix-OS. Das ist ja schon ähnlich wie bei Windows oder Mac.
Das ist ganz genau. Das fühlt sich an wie ein richtiges PC-Betriebssystem.
Mhm.
Und damit kann man dann auch durchaus arbeiten.
Okay. Auch mit mehreren Benutzern?
Nein. Also, ich weiß, moderne Android-Versionen können das ja prinzipiell.
Genau, ja.
Ich habe jetzt allerdings da nichts davon entdeckt.
Ich dachte, Android hätte irgendwie so die Benutzerverwaltung, also das Multi-User-Konzept verfremdet, um damit die Apps gegeneinander abzuschotten.
Machen sie, aber da haben sie inzwischen noch eine Benutzerverwaltung drüber gelegt. Du kannst
Das
habe ich gar nicht
mitbekommen.
Ab Android 4 irgendwas.
4.4 oder sowas. Du hast richtig oben vorne eine Oberfläche, wo du wie bei Windows auswählst, wer gerade das benutzt.
Ja. Welche Android-Version ist denn hier die Grundlage? Weißt du das?
Ein Lollipop ist dann Android 5.
Okay. Wie installiere ich das denn? Ich habe jetzt mal einen Windows-Rechner. Und wie kriege ich das da drauf?
Also man kann ein Image runterladen.
Also ich gehe jetzt davon aus, dass es für einen PC ist und für ein MacBook für Macs.
Ob der Mac, da könnte sein, dass es auch auf dem Mac funktioniert.
Okay. Also es funktioniert folgendermaßen. Beschränken wir uns mal auf das Einfache.
Genau. Es ist ein Image für PCs, kann man da runterladen.
Kostenlos?
Kostenlos. Mhm. Kriegt man als ZIP-Datei, ist das eigentliche Image drin und ein Windows-Programm, um dieses Image auf einen USB-Stick zu transferieren. Mhm. Von diesem USB-Stick bootet man dann.
Das funktioniert automatisch dann?
Das funktioniert dann automatisch. Ja, also man muss dieses Programm halt einmal starten, aber der packt dann das Image auf den Stick, geht auch mit Linux und auch auf dem Mac drauf. Dann packt man das auf den Stick, bootet von dem Stick. Mhm. Der Stick kennt zwei Betriebsmodi. Es gibt einen sogenannten Gastmodus, in dem ist das rein transient. Also das System läuft nur so lange, wie man es im Betrieb hat. Wenn man ausschaltet, ist der Stick genau wie er am Anfang war.
Also so zum Ausprobieren.
Genau, so ein klassisches Live-System. Es gibt außerdem einen Resident-Mode, nennen die das. Mhm. In dem kann man Apps installieren, Daten speichern und die werden auf dem Stick abgelegt und bleiben darauf erhalten. Das heißt, man hat dann, wenn man den Stick neu bootet, hat man die Umgebung wieder so, wie man sie das letzte Mal verlassen hat. Mhm. Und startet nicht jedes Mal mit einem frischen System. Das stellt allerdings ziemlich hohe Anforderungen an den Stick. Der Stick muss sehr schnell sein.
Mhm. Aus USB 3.0 am besten?
USB 3.0 sowieso, aber auch mit USB 3.0 schaffen die meisten Sticks nicht die 20 Megabyte pro Sekunde Schreibgeschwindigkeit, die das Remix OS haben will.
Mhm. Steigt es dann aus, wenn es die nicht bekommt?
Das steigt dann aus. Ah, okay. Also das testet es tatsächlich beim Booten, testet es die Schreibgeschwindigkeit des Sticks und wenn es sagt, und wenn es findet, der Stick ist zu langsam, dann sagt es, der Stick ist zu langsam oder ich konnte nicht testen, wie schnell der Stick ist, wahrscheinlich funktioniere ich jetzt nicht. Man kann weitermachen, aber dann bleibt es hängen.
Könnte ich das denn auch einfach auf eine externe Festplatte oder eine interne Festplatte zum Beispiel transferieren? Geht das auch?
Ohne weiteres nicht, nein.
Okay.
Es gibt
das wäre naheliegend, da hätte ich ja die Geschwindigkeit dann.
Es gibt mittlerweile bei XDR-Developers ein recht gut besuchtes Forum, wo sie über das Remix OS diskutieren, wo sie genau solche Fragen diskutieren, wie zum Beispiel, wie kriege ich da einen Play Store rein oder kann ich das auch irgendwie auf die Platte kriegen? Da werden solche Sachen diskutiert, aber das ist auf jeden Fall Gefummel. Das ist auch nicht so, ist auch nicht dafür vorgesehen.
Ja. Okay, und wie praktikabel war es dann aus deiner Sicht? Du hast es ja ein bisschen ausprobiert.
Ich habe einen Tag richtig
produktiv benutzt.
Genau, ich habe einen Tag richtig mitgearbeitet in der Version mit dem Play Store. Ich muss zugeben, ich lasse sowieso relativ viel über Google laufen. Das heißt, wenn ich dann einen Google-Account drauf habe, habe ich schon einen Großteil meiner Daten im Griff und habe auch Apps, mit denen ich viel auf dem Handy arbeite. Ich konnte damit arbeiten. Man merkt natürlich, also viele Dinge gehen natürlich besser am PC, also solche Sachen wie Copy and Paste beispielsweise oder das Hin- und Herschalten zwischen unterschiedlichen Anwendungen. Das funktioniert alles viel, viel besser damit als mit einem normalen Android-Gerät. Man merkt auf der anderen Seite aber auch, dass diese Apps doch leistungsbeschränkt sind. Mhm. Also was sich auf dem Handy wie ein unglaublich mächtiger E-Mail-Client anfühlt, ist, wenn man es dann auf so einem Gerät wirklich mit Tastatur hat, auf einem großen Bildschirm, merkt man, der Thunderbird kann aber doch noch einiges mehr. Und eigentlich wünscht man sich von so einem Desktop-Mail-Client doch ein bisschen mehr.
Mhm. Wie ist denn das mit Touch-Unterstützung?
Funktioniert. Also das Notebook, auf dem ich es ausprobiert habe, hat ein Touchscreen. Dieses hier natürlich nicht, das ist ja ein MacBook. Aber ich habe es aber mit Touchscreen ausprobiert, da funktionierte es. Und ansonsten nimmst du Maus, das geht erstaunlich gut. Also man kann dann mit der Maus hin und her wischen.
Mhm. Kann man auch mit dem Mausrad scrollen?
Man kann mit dem Mausrad scrollen. Ja. Man kann sogar eine Funktion aktivieren, dass man mit Steuerungstaste und Mausrad zoomen kann.
Mhm. Okay.
Also selbst das funktioniert damit.
Ja. Also das ideal wäre es auf einem Laptop mit Touchdisplay dann.
Also es lässt sich mit Maus, also ich habe es auf dem Desktop-PC ausprobiert, als ich diesen Tag mit experimentiert habe und mit der Maus und das ging tadellos. Also das ist erstaunlich gut umgesetzt.
Wie sieht das mit der Performance aus? Also brauche ich da wirklich, reicht da dann irgendwie einen Einstiegsrechner für 200 Euro oder so ein Low-Low-End? Ja?
Also ich habe es auf einem relativ schnellen Rechner ausprobiert. Da merkt man überhaupt erst, was in diesem Android eigentlich drin steckt. Mhm. Also man ist in dem Play Store, man klickt auf Installieren, es macht flupp und die App startet und sie ist da.
Okay.
Liegt auf dem Desktop. Also da merkt man, was so ein Android kann, wenn es ein bisschen mehr Rums kriegt.
Mhm. Ist das noch von den Apps irgendwie eingeschränkt? Also das läuft ja dann auf x86 Architektur. Wozu bis vor ein, zwei Jahren noch nicht alle Apps drauf ausgelegt waren, so richtig, ne? War ja immer problematisch mit diesen Intel-Chips, die dann in manchen Smartphones waren. Da lief dann am Anfang nicht alles und so. Gibt es irgendwelche Einschränkungen oder kann ich da auch zum Beispiel die ganzen Spiele und so raufhauen?
Die ganzen Spiele habe ich natürlich nicht ausprobiert. Nee,
also gut, alle Apps nicht, aber...
Die Apps, die ich probiert habe, haben fast alle funktioniert. Okay. Ich habe auch mal ein Angry Bird installiert, auch das hat funktioniert.
Oh ja, okay.
Ob Spiele, die die Geräte richtig ausreizen, Ob die drauf funktionieren, weiß ich nicht.
Ist vielleicht auch nicht die erste Anwendung, kann mir jetzt
gerade... Also irgendwann arbeitet man ja dann mit nativen Libraries, die nativ für das Gerät kompiliert sind, und das wird dann irgendwann natürlich nicht mehr funktionieren.
Okay, aber an sich lief es erstmal alles.
Aber es lief erstaunlich, ich war überrascht, wie gut es ging.
Okay.
Also es ging, aber gibt es auch irgendeinen Grund, warum man es wirklich haben wollen könnte?
Ich habe schon gefragt.
Eins zum Beispiel Performance vielleicht.
Ist natürlich irgendwie ein netter Grund, aber gibt es einen Grund, warum man es haben will?
Es ist viel, viel schneller als jedes andere PC-Betriebssystem. Okay. Also es fühlt sich wirklich alles ungeheuer rattenschnell darauf an.
Also wenn ich jetzt wirklich nur surfen will und ein bisschen Mail schreiben, YouTube gucken und ich habe meinen Rechner noch zu Hause, der einstaubt, dann wäre das vielleicht das Richtige dafür.
Also ich könnte mir vorstellen, dass das auch auf einem alten Netbook mit einem Gigabyte RAM vernünftig funktioniert und wirklich gut zu bedienen ist. Sicherlich besser als ein Windows und vermutlich auch besser als irgendein abgespecktes Linux.
Okay.
Und man hat halt im Vergleich zu Linux speziell eben diese riesengroße App-Auswahl, die man nutzen kann damit.
Ja.
Und es gibt ja nun auch eine ganze Menge coole Apps.
Ja, definitiv.
Und man hat natürlich im Vergleich zu Linux auch endlich wieder sein Trojaner-Problem, oder?
Ist das schon mittlerweile so dramatisch unter Android?
Naja, also wenn du irgendwie Play Store abschaltest und aus irgendwelchen Stores dein Zeug beziehst, ist die Chance, dass du in diesen App Stores dir irgendwelchen Unfug auf dein Smartphone holst, schon nicht zu vernachlässigen.
Das ist in der Tat ein Problem, dadurch, dass der Play Store ja fehlt in der Download-Version. Also dem F-Droid, das ist dieser Open-Source-Android-Shop, dem vertraue ich, dem Amazon-Store würde ich auch vertrauen. Aber manche Apps findet man halt in keinem dieser vertrauenswürdigen alternativen Stores. Da gibt es Websites, wo man diese Apps in Form von APK-Dateien runterladen und installieren kann. Aber da rennt man natürlich genau in das Problem, dass man häufig manipulierte Programme kriegt, manipulierte Apps, die man sich eigentlich nicht installieren will.
Gut, aber wen es interessiert, der kann es ausprobieren, ne?
Genau.
Kann es einfach runterladen.
Ja.
Wenn man nach Remix OS sucht, findet man es wahrscheinlich
sofort. Ja.
Genau, ja. Also, falls ihr noch nichts vorhabt am Wochenende, macht keinen Mist, fetcht keine Kreditkarten und den anderen Kram sowieso nicht. sondern guckt euch lieber mal Remix OS an. Und wir gehen auch ins Wochenende. Und ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg und keine Trojaner auf eurem Rechner. Ciao.
Ciao.
Ciao.